Ja.
Wie nennt man sie?
Warum geht es jetzt nicht?
Nennt man sie Genossen? Nein.
Ja. Kollegen?
Auch nicht.
Kollegen.
Kollegen, Kolleginnen, Kollegen. Also, liebe Kolleginnen, Kollegen, Sie sind alles ehemalige Polizistinnen und Polizisten. Und Sie sind, wie ich erfahren habe, glaube ich, fast alles hier Beamte. Ich bin auch Beamter. Klingt das? Hören Sie mich? Ich will ja nicht nur was sagen, ich möchte, dass Sie mich auch hören.
Teufel steckt im Detail.
Klappt das nicht, Herr Große? Da muss ich doch das Handmikrofon nehmen. Ja, tut mir leid. Es hatte vorher schon so klägliche Geräusche gemacht, das Gerät. Vielleicht ist da einfach irgendwas. Ich glaube, so geht es, ja. Okay. Tut mir leid, dass ich Sie jetzt mit einem großen Geschäppere erschüttern musste. Ich habe eine Präsentation gemacht, vielleicht kann man die auch zeigen, Herr Gruse, also wir sind sozusagen jetzt unter Beamten, reden aber über die Rente. Was ja nicht das Gleiche ist. Und zugleich aber will ich gleich mal von vorne weg sagen, dass wenn wir über Pensionen reden, also über das, was Sie und was auch mich als Beamter betreffen wird, könnte ich Ihnen sehr wenig erzählen. Weil erstaunlicherweise, das will ich ja mal vorneweg sagen, gibt es dazu weder eine große öffentliche Diskussion, noch gibt es leicht verfügbare Daten. Es gibt keine wirklich präzisen Projektionen, selbst in den Belastungsrechnungen, auf die ich nachher noch eingehen werde. Ist das schon wieder vorbei? Nee. Selbst in den Belastungsberechnungen des Bundesfinanzministeriums über die langfristigen Entwicklung der Staatsschulden und der indirekten Schulden bei den Sozialversicherungen finden Sie sehr wenig Informationen über das Wesen der Beamtenversorgung. Ich werde darauf noch eingehen. Ich will es nur vorneweg deutlich machen, dass was ich mit Ihnen heute mache, ist ein Vortrag über Rente. Darum bin ich gebeten worden. Ja. Das mache ich auch, das kriegen Sie jetzt. Ich werde es aber danach ein bisschen breiter machen, weil ich glaube, wir werden über die Frage nachdenken müssen. Das wird unsere Generation, ich habe gerade erfahren, ich bin eigentlich Ihre Generation, auch wenn ich jetzt als Jahrgang 56 bin ich ja auch nicht mehr der Jüngste. Ob unsere Generation hier eine große Rolle spielt, werden wir es an einigen Daten und Zahlen sehen, werden wir sehen. Vielleicht wird sie eine Rolle spielen. Vielleicht sind wir auch als ältere Generation, zu der wir ja hier gehören, doch auch in einer gewissen Verantwortung, darüber nachzudenken, wie sich langfristig unser Sozialsystem entwickeln soll. Und darüber möchte ich mit Ihnen heute sprechen. Ich werde ein paar Fakten liefern. Natürlich, wie sie für Wissenschaftler gehört. Ich werde auch ein paar, darüber werde ich sprechen. 4 Schritte, ich sollte eine Dreiviertelstunde sprechen. Das Wichtigste ist, dass es jetzt frisch nach dem Hirsch oder was immer Sie gegessen haben, auf keinen Fall langweile. Also wenn ich jetzt irgendwie trübe, müde Augen sehe, das wäre ganz schlecht. Also ich hoffe, dass ich Sie auch einigermaßen unterhalte. Bei einem Thema, was jetzt offen gesagt einen begrenzten Unterhaltungswert auf der einen Seite hat. Aber wir werden gleich merken, da steckt eine Menge Stoff über die Frage drin, was ist eigentlich eine Gesellschaft, wer hängt mit wem zusammen. Ich möchte noch eine zweite Vorbemerkung machen. Weil auf Sie werde ich im Vortrag in einigen Punkten eingehen, aber nicht ausführlich. Wir befinden uns jetzt ja nicht irgendwo, heute hier bei Gotha in Thüringen. Das heißt, wir reden über Rente, über Alterssicherung, über den Sozialstaat, auch aus der Perspektive Ostdeutschlands. Ich bin Professor in Jena, Sie sind jetzt Senioren in Gotha oder wo auch immer Sie sind, teilweise ja auch in Jena oder in Umgebung. Das heißt, wir haben auf die Welt auch einen gewissen Blickwinkel. Und der Blickwinkel ist, das werden Sie nachher an einigen Zahlen sehen, schon interessant, weil auf der einen Seite haben Sie als Polizisten, als Polizistinnen, eigentlich nicht so einen großen West-Ost-Unterschied gehabt, außer Sie gehörten bei Ihrer Generation, spielt das schon eine Rolle, wir haben gerade auch eine Pause darüber gesprochen, Nicht wenige von Ihnen und Ihren Altersgenossen haben wesentliche Brüche erfahren. 89, 90. Ja? Laufbahnen wurden massiv verändert, Erwartungen mussten verändert werden, aber wurden enttäuscht. Aber sozusagen, wenn man diese Erschütterung nimmt, die unter der Bewertung ich einmal zurückstelle, weil die natürlich sehr viele Komponenten hat. Aber wenn ich anschaue, dass sozusagen das Wesen ihrer Arbeit anschließend anschaue in den letzten 30 Jahren, dann unterscheidet sich die Arbeit eines Polizisten, einer Polizistin in Thüringen nicht wesentlich von derjenigen eines Polizisten in Hessen oder in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, im Unterschied, und das gilt auch für mich als Professor, ich verdiene als Professor hier in Thüringen genauso wenig wie in Schleswig-Holstein. Eigentlich deutlich weniger als in Bayern und in Baden-Württemberg. Also wir haben natürlich Unterschiede zwischen Ost und West, aber wir haben natürlich auch im sogenannten Westen Unterschiede zwischen wohlhabenderen und weniger wohlhabenden Staaten oder Ländern. Ich werde nachher auch etwas gerade über Schleswig-Holstein berichten, weil ich da gerade ein sehr großes Projekt, ein Zukunftslabor leite, und Schleswig-Holstein ist ökonomisch gesehen, mit Ausnahme des Speckgürtels um Hamburg, nicht so viel besser aufgestellt als ein großer Teil Ostdeutschlands. Das muss man als Hinterkopf behalten. Denn also insoweit sind Sie jetzt hier als Polizisten eigentlich in einer relativ komfortablen Lage gewesen, und auch finanztechnisch stellen Sie sich hier im Wesentlichen nicht schlechter, auch ich mich nicht schlechter, als jemand, der im Westen lebt. Natürlich, ich habe es vorhin mitbekommen in Ihrer Diskussion, wir haben natürlich wie überall unterschiedlich kompetente Vorgesetzte. Ein ordentlicher Gewerkschafter hat normalerweise immer jemanden noch über sich, gegen den er kämpfen kann. Selten, dass hier Minister sind als Gewerkschaftsmitglieder. Kommt vielleicht mal vor, aber es ist eher selten. Das heißt, die Frage, wie ich in einer Hierarchiestruktur, wie ich Personalverantwortung organisiere, das ist natürlich überall ein Thema, und da gibt es auch, glaube ich, kein einfaches Ost- oder West-Verhältnis. Ich sage es mal als Vorbemerkung, weil gerade in der heutigen Zeit, gerade auch jetzt in Thüringen, wo in 2 Wochen Wahlen sind, wo wir ja auch sehr interessante politische Verwerfungen haben, wo ich sagen muss, wo es mir auch schon Angst und Bange wird, muss ich sagen. Also wir haben es ja ich bin im Internet viel unterwegs, ich habe einen Twitter-Account, was ich an Kommentaren zu wie viele Menschen ich schon blockieren musste, ja, für zynische, unverschämte, menschenverachtende Äußerungen, das ist schon interessant. Und das hat sich zugespitzt in den letzten Jahren. Es gab immer einen solchen Untergrund, es gab immer einen Abschaum der Gesellschaft, der uns zurückführen wollte in den Faschismus, das gab es immer. Es gab immer auch Menschen, die menschenverachtendes, auch im Stalinismus, also auch im Osten, die weggeschaut haben. Aber das hat jetzt zugenommen. Und das ist, glaube ich, ein spezielles Ding. Und deshalb, glaube ich, ist das Ost-West-Thema nicht ganz gering zu schätzen. Und ich glaube, wir werden es jetzt auch nochmal Beispiel der Rentenversicherung sehen. Das spielt eine Rolle und es ist nicht einfach zu verstehen. Ich versuche es Ihnen verständlich zu machen. Bitte, wenn Sie, ich merke, mir dröhnt es manchmal in den Ohren, wenn ich zu laut sprechen sollte, sagen Sie mir es bitte. Auch wenn ich zu schnell sprechen sollte. Ich habe manchmal das Gefühl, als Schwabe, ich bin Schwabe, die Zeit ist so kostbar, sparen wir Zeit, reden wir schneller. Ja? Aber das ist natürlich manchmal sehr ungeschickt, weil dann rede ich zwar schneller, aber keiner versteht mich. So, ich habe jetzt erstmal einige Punkte Ihnen deutlich machen. Und zwar, ich möchte beginnen mit einigen Problemen aus Sicht der Rentenversicherung. Und zwar, ich versetze mich jetzt mal, das fällt mir jetzt nicht schwer, in die Lage eines Vertreters der Deutschen Rentenversicherung. Das fällt mir deshalb auch nicht schwer, weil noch vor einem Monat habe ich den zentralen wissenschaftlichen Berater der Rentenversicherung, Dr. Reinhold Tiede, zu einem Zukunftsworkshop eingeladen, und er hat uns da einige Daten und Zahlen präsentiert, und ein paar davon werde ich auch zitieren aus diesen neuesten Untersuchungen und Daten aus Sicht der Rentenversicherung. Für dann in dem nächsten Schritt werde ich das ein bisschen problematisieren und sagen, naja, die offizielle Sicht beschönigt vielleicht das eine oder andere, so sehr sie auch plausibel ist. Also ich will das gar nicht geringschätzen, was da stattfindet. Ich möchte dann auf ein paar grundlegende Diskussionen und einfach den Kopf ein bisschen freier schweben lassen, soweit es nach dem Mittagessen möglich ist. Erstmal schauen wir uns mal eine ganz wichtige Frage an, nämlich die Frage der Demografie. Die ist ja immer ein Thema, wenn es um Rente geht. Die Entwicklung des sogenannten Altenquotienten. Und da sehen wir hier, der Altenquotient, wir sind im Jahr 2020, sind 36,7%
Verhältnis derjenigen, die sozusagen über 65 sind, zu denen, die 65 sind. Und wenn man das, wenn man diesen Quotienten anschaut, dann haben wir es jetzt noch zu tun mit einem Quotienten, wo etwa ein Drittel, ne, also die Anzahl der Personen über der Regelaltersgrenze, auf Personen zwischen auf 100 Personen zwischen 20 und der Regelaltersgrenze, also etwa ein Drittel, also zwei Drittel zu ein Drittel. Das wird sich bis zum Jahr 2040 schon auf halbe verändern, bis zum Jahr 2060 auf mehr als halbe, 57 oder 53, je nachdem, was jetzt genau die Altersgrenze ist. Das ist nicht trivial. Also Sie können sich ja vorstellen, wenn ein Mensch im erwerbstätigen Alter einen unterhalten soll, der im Rentenalter ist, dann muss der, der im erwerbstätigen Alter ist, ja doch schon ordentliche Schultern haben. Wenn es zwei erwerbstätigen Alter sind, die einen Rentner schultern, ist es auch nicht gerade so ganz einfach, aber es ist ein bisschen leichter. Ich will es mal grundsätzlich sagen. Ich glaube, diese demografische Variablen, diese demografische Ebene sollte man nicht gering schätzen. Wir werden es gleich sehen, wie die Rentenversicherung dieses Problem auf erstaunliche Weise und unter Berücksichtigung bestimmter Zeithorizonte, sage ich mal, ein bisschen sich günstig rechnet. Ja? Was natürlich damit zu tun hat, dass all die Leute, die jetzt in Entscheidungspositionen sind, also sage ich mal 50 plus, die werden die Entscheidungen, die anstehen, nicht fällen müssen. Wir werden gleich sehen, es werden einige Entscheidungen sein. Die Frage ist, wie man damit sinnvollerweise umgeht. Also das ist der Altenquotient, das kennen Sie alles, die sieht man in den Zeitungen ja seit vielen Jahren, das ist nicht trivial. Wir schauen uns mal die Sicht der Rentenversicherung. Die sagen, der Beitragssatz, schaut doch mal hin, 1986 lag der Beitragssatz für die Rentenversicherung bei 19,2%, heute 33 Jahre später, dazwischen die Wende, liegt er bei 18,6%. Ist das nicht toll? Ja? Das ist an sich nicht schlecht. Also sieht da ganz gut aus. Ich gehe mal kurz ein Bild zurück. Gott, eigentlich nicht vergessen, dass der Altenquotient 1980 bei 26%, der lag jetzt bei 36. Er hat sich verändert, aber er ist noch nicht so gewaltig verändert worden, wie er noch verändert werden wird. Aber immerhin, die Rentenversicherung hat den Beitrag konstant gehalten, erstaunlich konstant gehalten. Was die jetzt in dem Schaubild nicht auftaucht, und das habe ich jetzt auch nicht alles mal zusammengestellt, ist natürlich mal genauer hinzuschauen, wie hat man sich denn das hingerechnet. Da will ich nur mal zwei Aspekte herausgreifen. Ich könnte jetzt so eine Grafik dazu werfen, das hätte ich machen können, wenn ich das jetzt schon gedacht hätte, was ich jetzt sage. Ich hätte einfach mal eine Grafik über den Entwicklungsplan des Bundeszuschusses an die Wand werfen können, der sich in den vergangenen drei Jahrzehnten weit mehr als fast verdoppelt hat. Das heißt, aus dem allgemeinen Steueraufkommen wurden Geldmittel in die Rentenversicherung geschoben. Vielleicht können Sie sich noch erinnern, es gab die Eltern unter uns, es gab mal eine sogenannte Ökosteuer. Die erste, das war nämlich, dass die Mehrwertsteuer von 16% auf 19% angehoben worden ist, ne, um den Bundeszuschuss der Rentenversicherung zu erhöhen. Also ein Faktor. Und ein zweiter Faktor ist, dass die Rentenversicherung eine ganze Reihe von Aufgaben, natürlich musste sie ein paar Aufgaben neu schultern, gerade im Bereich Babyjahre zum Beispiel, Rentenversicherung, Anerkennung der Kindererziehungszeiten, Anerkennung von Pflegejahren, die wurden natürlich aus Bundesmitteln ausgeglichen. Aber es gibt noch was anderes. Zugleich wurden natürlich eine ganze Reihe von Leistungsansprüchen an die Rentenversicherung gestrichen. Also wer zum Beispiel arbeitslos ist, erwerbslos ist, bekam in der Vergangenheit, noch bis vor 20 Jahren, bis vor Hartz IV, auch als Arbeitslosenhilfeempfänger, gewisse sozusagen Beitragszeiten in der Rentenversicherung gutgeschrieben, sodass sich auch eine Arbeitslosigkeit nicht negativ auswirkte. Ich schon nicht mehr, aber die etwas älter sind als ich, bekamen noch ihre ganze Studierendenzeit in der Rentenversicherung angerechnet, als Beitragszeit. Ich bloß noch 3 Jahre. Ja? Das heißt, man hat an vielen Stellen natürlich Stellschrauben gedreht, um dann die Ansprüche an die Rentenversicherung abzusenken. Das soll man nicht ganz gering schätzen. Also das heißt, diese Beitragsstabilität ist natürlich auch durch etwas, durch bestimmte Leistungskürzungen und durch erhöhte Zuwendungen des Bundes. Hier sozusagen mal einige Überlegungen aus Sicht der Rentenversicherung. Wie kann man eigentlich mit der Zukunft mit den Problemen umgehen, die ja kein Mensch bestreiten kann? Da folgendes argumentiert, jetzt muss da immer hinlaufen, wird argumentiert, Also Anhebung der Altersgrenzen. Das ist natürlich eine Diskussion, die ist von großer Bedeutung. Die wird sehr interessant. Kommen nachher noch darauf zu sprechen. Wir machen gerade ein sogenanntes Zukunftslabor, finanziert von der Landesregierung, das ich leite. Und dort ist einer meiner Kollegen, Bruno Kaltenborn, mit dem bin ich ein Erfahrensmann. Seit 25 Jahren hat meine erste Hartz-IV-Evaluation gemacht, erfahrener Sozialpolitikforscher. Wir streiten uns über die Frage, welche Bedeutung die Anhebung der Regelaltersgrenze hat. Ich bin der festen Überzeugung, sie ist bedeutsam. Er ist der Meinung, es bringt nichts. Weil natürlich ich davon ausgehe, wenn ich die Regelaltersgrenze anhebe, senke ich relativ auch die Ansprüche. Wenn ich natürlich die Ansprüche identisch lasse, also wenn ich an der Rentenreform nichts ändere, bringt natürlich die Anhebung der Regelaltersgrenze nicht, weil dann natürlich die Ansprüche mit einer verlängerten Erwerbstätigkeit steigen. Also die Anhebung der Regelaltersgrenze bringt immer nur dann etwas, wenn sie auch real die Ansprüche absenkt. Sonst braucht man sie nicht anheben, dann kann man einfach flexible Altersgrenze wählen. So. Also das ist aber in der Tat ein zentrales Thema. Länder wie, schauen Sie mal Länder an wie Norwegen. Norwegen, die haben schon vor Jahren beschlossen, die Altersgrenze auf 70 anzuheben. Schrittweise. Obwohl Norwegen viel wohltatender ist als wir. Die haben einen der größten Staatsfonds der Welt, weil sie Öl- und Gasvorkommen haben. Trotzdem haben sie das gemacht. Natürlich wurden die dann mitgenommen, die Bürger. Das wurde intensiv diskutiert. Die Gewerkschaften wurden mitgenommen. Ja, das ist die Kunst. Dürfen es den Leuten wenn sie den Leuten Reformen verkaufen und sagen, ihr müsst das machen, es ist alternativlos, dann haben sie schon verloren. Also die müssen sie überzeugen. Das ist mühsam. Und gerade das Thema Regelaltersgrenze ist ein Riesenthema, weil es bis heute die Gesellschaften spaltet. Auch in ganz Europa. Und um ein Beispiel zu geben, in Italien hatte vor anderthalb Jahren eine populistische Regierung, Links- und Rechtspopulisten, die Macht übernommen. Und vor allem die Rechtspopulisten, die Lega, die wollten unbedingt die Regelaltersgrenze in Italien wieder absenken auf 60. Weil es die Leute gern haben. Das ist so, in der Tat, wenn Sie die Bevölkerung fragen, dann wollen die möglichst früh in Rente gehen.
Naja.
Aber ein ehrlicher Politiker muss ja auch sagen, irgendeiner muss es ja bezahlen. Ich meine, wenn ihr früh in Rente gehen wollt, muss irgendeiner dafür sorgen, dass ihr was zu essen habt in der Zeit. Das heißt, dann muss jemand anderes die Beiträge, höhere Beiträge verkraften. Und dabei muss man sich, über dieses Verhältnis muss man sich auseinandersetzen. Und das kann man, da kann man nicht die Augen zumachen und sagen, das ist halt dann die EU oder die Schulden oder die nächste Generation, wer auch immer. So einfach geht das nicht. Und so hat man es in Italien diskutiert. So hat man es in Griechenland diskutiert. Die EU, der Internationale Währungsfonds, hat es durchgesetzt. Einer meiner Studierenden hat jüngst eine Arbeit geschrieben über das griechische Rentensystem. Hier haben die Ohren geschlackert. Das griechische Rentensystem, da kommen wir nachher nochmal drauf, ist ein Musterbeispiel für ein System, wo es eine Reihe von Gruppen super gut geht, richtig gut geht, bis heute. Und einer ganzen Reihe von Leuten sehr schlecht geht. Und zufälligerweise geht es besonders den Leuten sehr gut, die besonders viel Einfluss haben. Staatsnahe Kräfte in Ländern waren das früher. Ja? Oder so irgendwas, ja? Also das heißt, das muss man auch berücksichtigen. Also man muss immer auch berücksichtigen, wem will man nutzen und ist das auch gerecht in einer Gesellschaft? Das sollte man nicht ganz gering schätzen. Die Leute durchschauen das meistens nicht, aber sie spüren, dass etwas nicht stimmt. Aber das Thema Altersgrenze ist ein großes Thema. Flexible Übergänge von Erwerbsleben in Rente, auch Anreizmechanismen, rentliche Anreize zur Erwerbserwerb neben Kindererziehung, also Care-Work, Sorgearbeit. Und dann sagt die Rente eine Gewichtung der einzelnen Säulen der Alterssicherung. Gemeint ist damit, ja, man kann doch auch sozusagen die betrieblichen Zusatzsicherungen stärker gewichten. Das ist ein großes Thema. Und das ist, wenn Sie sich erinnern, als die damals rot-grünen Reformen unter Schröder gemacht worden sind, wurde die sogenannte Riester-Rente eingeführt. Ein Riesenthema. Ein Riesenthema, was niemanden genützt hat. Ja, am Ende niemanden. Selbst den Versicherungsagenten hat nichts genützt, weil die einen schlechten Ruf bekamen. Ja, das war einer der typischen, also Riester, gut, Riester hatte seine Vorteile bis heute, Walter Riester, alter Gewerkschafter übrigens, ne, bis heute kriegt er schöne Honorare von Versicherungsunternehmen. Hat mit Rürup zusammen dann auch eine Firma gegründet, so kann man es natürlich auch machen. Aber was hat es gebracht? Also eine Bilanz der Riester-Rente lohnt sich, also eine Bilanz dieser betrieblichen Zusatzrenten. Und das Ganze ist, ich will das überhaupt nicht grundsätzlich schlecht reden. Ich bin der Meinung, betriebliche Zusatzrenten sind was Vernünftiges. Ich bin ja gar nicht der Meinung, dass es ein Irrtum ist. Sondern es muss sozusagen immer auch es wird immer Gruppen geben, die sich gut organisieren, die ihre Interessen besser durchsetzen als andere. Die Riester-Rente aber als Idee war ein Problem, weil sie das Ganze komplett privatisiert hat als Risiko. Also wurden private Rentenverträge, die wurden zwar begrenzt, aber durch ihre Begrenzung waren die Renditen immer geringer. Also Riester-Rente war ein sehr zwiespältiges, ist, also alle Leute, die ein bisschen Ahnung haben von Versicherungswesen und von Versicherungspolitik, sagen, es war kein glücklicher Zug der deutschen Politik. Was ganz anderes sind vernünftige betriebliche Sozialversicherungen, die gut abgesichert sind. Ja, und sozusagen die, also Kollektivverträge, die mit relativ niedrigen Verwaltungs- und Gestehungskosten arbeiten. Das darf man nicht vergessen, dass die meisten der privaten Verträge einen sehr, sehr hohen Verwaltungskostenanteil haben, hohe Provisionsanteile haben, die erstmal alle abgetragen werden müssen. Das heißt, die gesamten staatlichen Zuschüsse an die Riester-Rente wurden aufgebraucht durch die privaten Provisionsvorteile. Fast vollständig. Also da kann man sich schon fragen, ob das sehr effizient war. So, aber das ist immer eine Idee, dann subventionierende Beiträge von Geringverdienern. Das Wort Riester-Rente ist an der Stelle ganz putzig, weil Riester-Rente eben genau, natürlich, die begünstigt zugleich, haben die unteren Einkommensgruppen in einem praktisch vernachlässigbaren Anteil Riester-Renten abgeschlossen. Ja, das ist, und dann, allerdings, hier kommt ein Stichwort rein, seine subventionierende Beiträge von Geringverdienern, die Diskussion um die sogenannte Grundrente ist genau sowas. Also wenn sich Heil, Bundesarbeitsminister, durchsetzen würde mit der Grundrente, dann wäre das genau eine Subventionierung der Beiträge von Geringverdienern, weil deren Beiträge sozusagen künstlich abgegradet würden. Ja, das ist nichts Ungewöhnliches, weil es gab es historisch mehrfach, das sollte man nicht so abtun. Die CDU, die in der CDU Ahnung haben, wissen das auch. Es gab die sogenannte Rente nach Mindesteinkommen. Damals von einer großen Koalition, CDU-SPD beschlossen, vor Jahren, 60er Jahren, 50 Jahre ist es her. Da ging es um die gleiche Problematik wie jetzt, nämlich dass vor allem Frauen durch eher Niedriglöhne im Westen, im Osten war das nicht so, früher, hat sich jetzt aber auch geändert, dass sozusagen deren Niedriglöhne angehoben werden. Also die sogenannte Beitragsäquivalenz im unteren Einkommensbereich etwas ausgehebelt wird. Das ist der Hintergrund. Ja? Das wird massiv bekämpft von vielen Gruppen zurzeit. Also Merz hat letzte Woche bei der Jungen Union so eine Rede gehalten, wo er dagegen schimpfte, das wäre total ungerecht. Ja? Es ist gerechtigkeitstheoretisch und sozialpolitisch völliger Humbug. Man kann das sehr wohl so machen. Es wird in zahlreichen Systemen auch schon so gemacht. Die Schweiz macht das, wir kommen auf die Schweiz noch, macht das seit Jahrzehnten, dass sie die unteren Beiträge einfach anheben. Ja, dass sie sozusagen die Beitragsequivalenz im unteren Bereich etwas aushebelt und die unteren Beiträge anheben. Aus vielen Gründen. Da gibt es viele Gründe dafür. Einer der Gründe ist, dass ein relevanter Teil der Leute, die niedrige Einkommen haben, dafür gar nicht so viel können. Das hat was mit Arbeitsmärkten zu tun. Es ist nicht so einfach, sich im unteren Bereich des Arbeitsmarktes wirklich rauszuarbeiten. Das ist nicht so einfach. Für uns, die wir jetzt relativ privilegiert sind, mag das befremdlich sein, wie jemand sein ganzes Leben lang eine Hilfskraftposition einnehmen kann. Aber wenn Sie dann sich mit den Menschen beschäftigen und hinhören, dann gibt es natürlich Menschen, die haben sich rausgearbeitet. Die waren Tellerwäscher, nachher waren sie Millionär, das ist klar. Aber sie nehmen sehr viel aus ihrer Kindheit mit, sie nehmen sehr viel von ihren Eltern mit, sie nehmen sehr viele Botschaften mit und viele von den Botschaften sind für ihr eigenes Leben nicht so günstig. Trotzdem nehmen sie mit. Sollte man nicht geringschätzen. Also wenn Sie wissen, so. Und dann last but not least, eine obligatorische Kapitalgeldzusatzversicherung, darüber könnte man sprechen, das diskutiert so eine Rentenversicherung auch. Schweden macht das, die Schweiz übrigens auch, die macht das für die Betriebe. In Holland gibt es das auch, Niederlande. Dass sie, sage ich, ein Obligatorium machen. Das bedeutet, dass sie auch tarifvertraglich absichern, dass sie auch die Vorteile einer öffentlichen Finanzierung dafür haben. Und das kann man natürlich sprechen. Das sind Überlegungen, die aus der Rentenversicherung kommen. Die finde ich jeweils, also man versucht sehr wohl in der Rentenversicherung das Überleben des jetzigen Systems deutlich zu machen. Ich will nur auf einen Aspekt eingehen, weil die Zeit, muss auch die Zeit ein bisschen im Blick haben, einen Aspekt noch Digitalisierung. Das kann ich jetzt nicht vertiefen. Aber natürlich stellt sich auch die Frage, ist denn die Zukunft unseres ganzen Arbeitsmarktes, die Zukunft unserer Ökonomie überhaupt zuträglich für eine solche Idee, die Rente ist sicher? Ja? Löst sie unser Arbeitsmarkt nicht eigentlich auf? Ja? Und da gibt es natürlich sehr viel Beruhigendes, das wird vermutlich so nicht sein. Also es gibt sehr vieles, das dafür spricht, dass die Arbeitsmärkte erstaunliche Stabilität haben. Aber es gibt auch interessante Überlegungen aus dem Bereich der Sozialpolitikwissenschaften international, wie man sogenannte Plattformökonomien, Crowdworking, wie man das erfassen kann. Und dahinter steckt, das will ich jetzt im Einzelnen nicht beschreiben, denn die Frage ist ja, ist Sozialsicherung in Form von Sozialversicherung langfristig überhaupt noch möglich? Und da kann man sehr, sehr gut argumentieren, ja, weil es eben in diesem Bereich sowohl die normalen physischen Arbeiten gibt. Wir haben in dem als klassisches Beispiel ein Lieferservice. Nützt ja nichts, wenn Sie einen Lieferservice anbieten und der liefert jetzt eine Pizza nach Australien. Er ist schon längst kalt und kauft auch keiner aus Deutschland. Also es gibt zahlreiche Online-Dinge, die sind auch nach wie vor lokal, lokal organisiert. Dann gibt es natürlich auch internationale Sachen. Wenn Sie irgendwo anrufen, heute bei Hotlines, erwischen Sie nicht selten jemanden, der hat dann vielleicht thüringischen Akzent, aber sitzt irgendwo in Hyderabad. Hat halt einen thüringischen Akzent gelernt. Es gibt extra Schulen, die lernen den Leuten eben, je nach Telefonnummer, switchen dann in die jeweiligen Dialekte. Das ist natürlich. Und irgendwann wird selbst das nicht mehr sein, wenn die Leute nämlich gar nicht über das als sprachende Sprachcomputer. Die passen sich ihre Stimme an und je nachdem, welche Stimme sie haben, sprechen sie dann mit ihnen eben dann. Weiß der Teufel was. Na gut, das sind vielleicht nicht so besonders tolle Perspektiven, aber daraus ergeben sich natürlich zahlreiche Jobs, verschiedene Tätigkeiten, kurzfristiger Art, langfristiger Art, geringqualifizierter Art, aber natürlich auch hochqualifizierte Tätigkeiten. Und also immer ist es sehr viel vielfältiger, als man das üblicherweise denkt. Und man hat sich dann so Überlegungen angestellt, ob es internationale Konten machen könnte für soziale Sicherung, internationalen Austausch von Plattformdaten und so weiter. Aber der Kerngedanke, und das ist der letzte Satz unten drin auf dieser Folie, ist natürlich, dass man überhaupt darüber nachdenkt, wie man Selbstständige in die Rentenversicherung bringt. Und das ist ein Thema, an dem die Rentenversicherungen sehr intensiv dran sind. Das ist ein Streitpunkt, ein großer Streitpunkt. Die FDP ist massiv dagegen, das ist klar. Ne? CDU ist unentschieden, wissen nicht, was sie so wollen sollen an der Stelle. Die anderen Parteien tun sich schwer. Das ist kein einfaches Thema. In anderen Ländern ganz anders. Überhaupt kein Problem, wir kommen darauf dann mal. In Deutschland tut man sich schwer, was zu tun hat mit unserem komplexen System, was einerseits berufsständisch gegliedert ist, deshalb Beamte, deswegen Angestellte früher, gab es eine Angestelltenversicherung, eine Arbeiterversicherung, es gibt die Knappschaft, es gibt alles Mögliche. Ne? Während es in anderen Ländern wie in den USA zum Beispiel gibt es die größte Bürgerversicherung der Welt, Social Security. Da sind alle drin, auch der Präsident. Also da ist die Grundabsicherung eine Volksversicherung erreicht. Gleich in der Schweiz, gleich in Holland, gleich in Schweden. Viele Länder machen das, in Deutschland nicht. Das macht es schwer, weil dadurch die Frage ist, wie werden denn die Selbstständigen behandelt? Das ist kompliziert, das will ich Sie damit nicht langweilen, weil es Sie vermutlich nicht interessiert. Nur ein Beispiel, bei den Künstlern hat man es dadurch gelöst, dass die Künstler ihren Arbeitnehmerbeitrag nur bezahlen, weil die eigentlich ja selbstständig, sie müssten eigentlich alles bezahlen. Also müssen sozusagen diejenigen, die künstlerische Leistungen nachfragen, einen fiktiven Arbeitgeberbeitrag abführen an die Künstlersozialkasse. Also es läuft dann teilweise über die GEMA, läuft also künstlerische, also Veranstaltungszentren müssen da das abführen. Was natürlich zu ständigen Streiten und ständigen Konflikten führt. Aber die Künstlersozialkasse können sie nicht auf alle ausweiten, so geht es nicht. Das heißt also, wir haben das Problem, was machen wir mit Selbstständigen? Und das hängt jetzt davon ab, wie man das sieht. Wenn man eigentlich den Anteil der Selbstständigen ausweiten will, und wenn man das wirklich möchte, um Innovation zu fördern, dann ist das ein Riesenthema. Wenn man die Selbstständigen eher klein halten will, ist es kein großes Thema. Davon hängt es ab. Es ist schwer zu sagen, wie es wirklich, oh, jetzt habe ich vergessen, weiter zu blicken, sondern in Ihre schönen Augen geschaut und vergessen, dass hier, hier nochmal, jetzt schreiben wir nochmal noch einen weiteren, ich bin jetzt noch immer bei der positiven Erzählung. Es kann alles gut weiter so geht, mehr oder weniger. Hier zum Beispiel interessante Daten, eine neue Studie des Arbeitsministeriums und des Rentenversicherung Bund über, das könnt ihr hinten nicht gut erkennen, ich erläutere es kurz mündlich, alte Länder, neue Länder, durchschnittliche Höhe der Rentenversicherungsanwartschaften in Deutschland. Hier hat man mal unterschieden, über zwei Kohorten, die Leute in den frühen 40ern und die in den späten 50ern, Frauen und Männer, Ost und West im Unterschied. Und interessanterweise ist es so, dass wir bei den Männern in alten Ländern, also bei den älteren Personen zwischen Männern und Frauen noch erhebliche Unterschiede haben. Also etwa 25% Anspruchsunterschied, also in Westdeutschland. In Ostdeutschland ist es nicht so, da sind die Älteren fast gleich. Ja? Was eben mit den anderen Erwerbsverläufen in der DDR zu tun hat. Bei den Jüngeren sind die Unterschiede zwischen Männern und Frauen deutlich geringer. Ja? Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass sich sind auf niedrigerem Niveau, sie sehen nach wie vor, sind die erwartbaren Anwartschaften für Frauen geringer. Soll man sich nichts vormachen. Also die ganze Diskussion um Grundrente hat auch da einen Hintergrund. Das nach wie vor, was ich auch vorher sagte, das Risiko besteht nicht nur in der Botschaft der Eltern, sondern das Risiko besteht auch im Geschlecht. Wenn sie das falsche Geschlecht haben, hier sind nicht so arg viele Frauen, von da ist ihr Protestpotenzial zu gering. Sie müssen mindestens 3,5% einer Gruppe sein, damit sie aufbegehren können. Also sie müssen noch ein bisschen Verstärkung haben, sind noch zu wenige. Das heißt also, die sagen diese Politikforscher über Mobilisierung von Protest. Aber das Problem ist in der Tat, also wir haben in der Tat, man könnte sagen, bei den Jüngeren ist das Anwartschaftsproblem vielleicht nicht mehr so eklatant. Ja? Also das Gender Pay Gap oder Gender Pension Gap sei bei jüngeren Kohorten geringer. Vielleicht ist das so, vielleicht bleibt das so, wir werden das sehen. Ganz sicher kann man schlecht sagen. Und noch ein weiterer Punkt ist auch die Frage der was ich gerade angesprochen habe, der privaten Zusatzversicherungen. Hier gab es auch eine Studie, ich will das jetzt nicht im Detail sagen, das ist nur ein Faktor ist ganz interessant. Man hat mal angeschaut, wie viele Leute haben denn nur die gesetzliche Rentenversicherung, welche haben noch eine gesetzliche Rentenversicherung und eine zweite Säule, also eine Zusatzversorgung öffentlicher Dienste oder betriebliche Altersversorgung, welche haben, dritter Punkt, das dritte Säule, private Versicherung und welche haben alles drei. Also die Rentenversicherung plus betriebliche oder Zusatzsicherung und private Sicherung. Und dann stellen wir fest, dass der Anteil derjenigen, die sozusagen in Zusatzsicherungen haben, bei den jüngeren Kohorten zunimmt. Ja, nimmt einfach zu. Aber was Sie nach wie vor feststellen, wenn Sie oben mal das Oberschaubild anschauen, schauen Sie mal diesen grauen Block an. Der graue Block ist der größte Block, das sind die gesetzlichen Renten. Und dann stellen Sie auch hier fest, dass der Anteil der gesetzlichen Rente sozusagen in der Alterssicherungsstruktur, also in der Absicherung, jetzt kommen wir die ältere Generation an, 57 bis 61, in den neuen Ländern, ob Männer oder Frauen, beide egal, liegt bei etwa 70%. Also 70% der Einkommen stammen aus der gesetzlichen Rente. Im Westen sind es nur etwa 50% der Einkommen. Das ist nicht trivial. Das heißt, die gesetzliche Rente, die ist für ältere Menschen in Ostdeutschland sehr viel wichtiger als in Westdeutschland. Bei den nächsten Kohorten lässt es etwas nach. Da sehen Sie bei den 70ern, da ist das Verhältnis nur bei Männern 36 zu 43 nicht ganz so extrem. Aber auch da gilt, das hat natürlich was zu tun mit der anderen Bezahlstruktur in Ostdeutschland, was ich am Anfang sagte, Ostdeutschland ist natürlich nach wie vor ärmer. Und zwar nicht, weil es hier nicht so viel Wald gibt oder weil es hier nicht genügend Bodenschätze gibt, sondern weil wir von den 500 größten deutschen Unternehmen gerade 8 haben oder 12, je nach Zählweise, die in Ostdeutschland ihren Sitz haben und von den 100 größten überhaupt kein einziges. Das heißt, alle Unternehmen, die und vor allem ihre Zentraleinheiten, also die Buchhaltung, Projektentwicklung, all das, wo die gut bezahlten Leute sitzen, sitzen eben nicht in Ostdeutschland. Ja, wer von Ihnen, Sie kommen ja alle öfters in den Westen als die Wessis in den Osten. Ja? Und wenn Sie mal in Ostdeutschland wirklich schöne Wohngegenden haben, die gibt es ja auch, richtig schöne, edle Villengegenden. Und dann schauen Sie mal, wem die gehören. Besuchten mal vor einiger Zeit eine Wohnung in Leipzig. Und die echte schöne Wohnung, die gehörten alle Wessis. Alle. Also das muss man, das ist die Folge bis heute. Und das merkt man an solchen Zahlen, also kann man es interpretieren. Ja? Das sollte man auch nicht ganz gering schätzen. Also von daher stellt sich schon die Frage, dass der Optimismus der Rentenversicherung in Ehren, die Welt geht nicht unter. Und hier nochmal eine schöne Zahl, hier Beitragszahlentwicklung, ist ganz toll, ist im Grunde heute wie eben 1990. So, aber ist das eben nicht auch alles ein bisschen eine Illusion? Ja, und denn jetzt kommt schon leicht Wasser in den Wein, auch bei der Zahl der Rentenversicherung. Die Entwicklung der Bruttolöhne und die Entwicklung der Renten ist nicht gleich zwischen 2009 und 2018. Bruttolöhne haben sich stärker entwickelt als die Renten. Das bedeutet auch etwas. Das hat was zu tun mit diesen Rentenkürzungen, die ich vorangesprochen habe. Damit man diese niedrigen Beitragssätze erhält, müssten sie in den Renten Kürzungen vornehmen. Und was man eben sehr gemischt bewerten kann, aber eben der Rentenzugang der Altersrenten hat sich in den letzten 15 Jahren um 2 Jahre im Schnitt erhöht. Ja? Die einen finden das schlecht, ich persönlich finde das gut, aus den von mir genannten Gründen. Also insoweit, man versucht überall zu steuern, wir haben es ja mit einem, das deutsche System ist ja nicht dumm, wir haben es ja mit tollen Verwaltungen zu tun. Manch einer von Ihnen war ja auch im Verwaltungsbereich tätig. Wir haben ja kompetente Ministerien, wir haben kompetente Behörden, wir versuchen schon Deutschland zu retten, jeden Tag. Ja klar, ja. So, aber mal ein bisschen mal die Augen aufmachen, ein bisschen mal über den normalen Horizont hinauszuschauen, schadet natürlich vielleicht auch nichts. Deswegen die Ideen jetzt der Rentenversicherungsträger sind eben, wir müssen universalistischer werden, meinte dann Herr Tiede auf diesem Workshop im Sozialministerium Schleswig-Holstein. Der, man sagt nicht, universalistischer heißt, also doch, die Rentenversicherung scheint doch die Idee zu haben, wir müssten doch die ganze Bevölkerung einschließen. Trauen sich aber offiziell nicht zu sagen. Das kann der wissenschaftliche Mann dort sagen, aber nicht der Funktionsträger. Und natürlich die Politiker, vor allem die konservativen Politiker, dagegen sind. Die wollen das auf keinen Fall. Und auch die SPD ist unschlüssig, was sie wissen soll, was sie tun soll. Ja, das muss man aussehen. Das ist ein Problem. Ja, weil es so eben 120, 130 Jahre existiert, so ein System. Ja, und da tut man sich schwer, selbst Vernünftiges zu fordern, weil man denkt, dass, oh, ja, als Tradition bindet natürlich auch und verblendet bisweilen. Also vielfältiger soll es werden, vernetzter, flexibler, internationaler, individualistischer. Das ist die Idee der Rentenversicherung. Wir schauen uns mal die Probleme an. Was in den ganzen Beschreibungen, die ich gerade gemacht habe, fehlt, sind mindestens 3 Themen. Erstens, das ganze Problem der Altersarmut. Überrascht mich immer, wenn Sie mit Menschen aus dem Establishment diskutieren, kommt das Thema Armut nicht vor. Jetzt kann man sagen, ja, gerade 3% Leute, die Grundsicherung empfangen, der Alten, ist ja nicht so viel. Im schlimmsten Fall wären es vielleicht mal 5 oder 6%. 94% nicht. Wir haben bei uns vielleicht eine Armutsquote von, je nachdem wie wir rechnen, 8%, 14%. Das heißt, je nachdem, welche Armutsgrenze ich ansetze. Davon hängt es ab. Also 92% der Deutschen sind nicht arm. Jetzt ist natürlich trotzdem eine interessante Frage, wo sieht man die Aufgabe des Sozialstaats? Sieht man die nicht auch darin, Armut vielleicht zu beseitigen? Möchte man das vielleicht sogar als eine wichtige Aufgabe sehen? Für Sie alle, fast all diese sitzen, wird das kein Thema sein. Sie haben alle Renten, ich werde es auch haben, oberhalb des Armutsniveaus. Das ist unser Glück. Ja? Aber ich wünsche Ihnen das nicht, dass Sie Leute kennen, bei denen es nicht so ist. Da müssen Sie ein schlechtes Gewissen haben und denen gentil was spenden. Ja, würde ich ja nicht wünschen. Aber es schadet nichts, um moralisch ein bisschen beweglicher zu werden. Es schadet gar nichts. Ja, und Menschen zu kennen, die auch im Alter sozusagen sich wirklich nichts leisten können. Einfach nichts leisten. Und die gibt es. Und das sind Millionen. Das ist nicht bloß 15. Ja? Und deshalb ist schon eine interessante Frage, warum wird das Thema Altersarmut, wie wird es überhaupt wahrgenommen? Und was würde es bedeuten, könnte überhaupt Altersarmut beseitigen? Geht das überhaupt? Ja, und ich würde sagen, als Sozialpolitikwissenschaftler, ich mache das jetzt seit wie vielen Jahren, meinen ersten Artikel habe ich geschrieben 1983, 36 Jahre? Naja, also jedenfalls, ja klar geht das. Natürlich geht das. Wir müssen einen entsprechenden Sockel einziehen, unter denen dann man nicht runterfällt. Natürlich wird es immer Menschen geben, die arm sind, wenn sie Armut weiter fassen. Also wenn sie Armut nicht bloß als Einkommensarmut nehmen. Es wird Menschen geben, denen fehlen die Beine, denen fehlen die Augen, denen fehlen Freunde, denen fehlt Lebensglück. Ja, so Lebenslagenansatz nennt man sowas. Ja, oder die hatten 3 Kinder und alle sind beim Autounfall gestorben. Da können sie mit noch so viel Geld nicht ausgleichen. Ja, das menschliche Schicksal hat so viele verschiedene Ausdrucksformen. Aber was die Politik? Politik kann nicht auf alles eine Antwort geben. Aber die Politik kann auf regelhafte Lebenslagen, auf regelhafte Risiken eine Antwort geben. Da ist schon die interessante Frage, warum tut man sich so schwer, einen solchen Mindestsockel im deutschen Rentensystem einzuziehen? Für Beamte schon. Aber warum nicht für den Rest der Bevölkerung? Warum nicht? Interessante Frage. Zweiter Punkt ist Thema Ungleichheit. Das wirft die Frage eben auf, die dann im Stichwort Bürgerversicherung auftaucht. Warum soll es unterschiedliche Sicherungssysteme geben? Also natürlich wird es immer unterschiedliche Systeme geben. Nochmal. weil es unterschiedliche Branchen geben wird. Es wird Menschen geben, die sich besser und schlechter organisieren. Und wenn Sie, ich habe erfahren, dass die Polizisten, Polizistinnen in Thüringen Organisationsgrad von 60% haben. Stimmt's, Herr Grosse, oder ist es so optimistisch?
Knapp.
Eine tolle Sache. Obwohl Sie nicht streiken können.
Ja.
Irgendwas müssen Sie richtig machen als GdP. Naja, schauen Sie mal in Ostdeutschland nach dem Organisationsgrad der Gewerkschaften in verschiedenen Branchen. Und wenn die Leute sich nicht organisieren, dann werden sie auch ihre Interessen nicht vertreten. Ist doch klar. Also, darum sitzen sie hier, weil sie das vor vielen Jahren schon mal kapiert haben. Aber viele Menschen kapieren das nicht. Die meckern dann vor sich hin. In der Wahlkabine, da muss ich jetzt mal eine Alternative für Dumme wählen. Ja, das heißt also, naja, ja, so ist es. Das heißt also, Interesse organisieren da, wo es drauf ankommt. Darauf kommt es doch an. Ja, und ich meine, das ist so eine Denkweise und Denkhorizont, der deshalb wird es immer Ungleichheit geben auf der Ebene. Die Frage ist nur, ob es in der Substanz, im Grundlegenden, sodass man sozusagen das ein grundsätzliches Auskommen für jeden gewährleistet ist. Das ist die Frage. Und da ist, glaube ich, die Frage des Thema Ungleichheit zwischen Systemen. Last but not least, die Frage der Kosten. Das Thema Rente ist sicher, jetzt habe ich das, was der Russe schon angesprochen hat, Blüms Zitat aus seinem berühmten Buch, Die Arbeit geht weiter. Übrigens, dazu fällt mir was Nettes ein. Ein Buch geschrieben, 84, Die Arbeit geht weiter. Da war ich damals frisch Mitarbeiter im Bundestag. Einer Partei, die ist damals frisch im Bundestag gekommen, tut mal nichts zur Sache welche. Und dann hat Blüm dieses Buch geschrieben, ich war damals auch für Sozialpolitik zuständig. Und dann stand da dieses Rente drin. Rente ist, so ganz dick, Rente ist Alterslohn für Lebensleistung. Und meine Mutter lebt noch, wird jetzt 88 nächste Woche, hat 5 Kinder großgezogen. Sagt die Mama, du hast bisher immer diesen Freund gewählt von dieser Partei. Rente ist Alterslohn für Lebensleistung. Deine Lebensleistung besteht im Rentensystem künftig aus etwa 450 Mark. Ja? Also dein Minister hält deine Lebensleistung eben für 450 Mark wert. Ja? Denk doch mal darüber nach, ob du nicht vielleicht künftig mal eine andere Partei wählen solltest. Also ist man halt als junger Mensch engagiert, man versucht auch seine Eltern wie ein Missionar für sein eigenes Anliegen zu keilen. Sie behauptet, es wäre gelungen, ich weiß ja nicht, was sie wirklich, vielleicht werden sie immer noch heimlich, immer noch CDU, aber ist ja auch, das. Also aber dahinter steckt da so eine Idee, die Lebensleistung, wie bemesse ich die denn? Ja, wie bemesse ich die? Und das Beispiel der Frau, da hat man ja schon auch in der CDU daraus gelernt und dann diese Idee der Babyjahre, der Kindererziehungszeit. Aber das bleibt natürlich nach wie vor ein Problem. Wer von Ihnen Frau ist oder schon mal mit Frauen zu tun hat, der weiß, dass bestimmte Lebensentscheidungen, gerade wie Kinder, wenn das Gesamtsystem nicht massiv dagegen steuert, langfristige Auswirkungen auf den Berufsstatus haben. Ist einfach so. Wenn Sie mal 3, 4, 5, 6, 7 Jahre draußen sind, in einer karriereprägenden Zeit, holen Sie das fast nie mehr auf. Und das wirkt sich dann eben auf das Lebenseinkommen aus und dann auf den Lebensstatus und auf den Berufsstatus, auf den Rentenstatus. Das muss man einfach im Kopf haben. Und da sozusagen deshalb ist diese Frage, und die Frage eben, und wie kann man das durch Kosten ausgleichen? Und eben das breite Blick auf das Zentrum über sich, die Ränder, und jetzt die Frage, was ist aber, wenn die Ränder immer breiter werden? Da möchte ich nur 2 Beispiele noch erwähnen. Und zwar, ich habe jetzt zum einen hier die Kostenfrage. Hier aus der Studie, die gleich bringt uns Bilderstudie an die Wand, Bruno Kaltenborn, den ich gerade schon erwähnt habe. Wir haben gerade ein Buch gemacht, Zukunftslabor Schleswig-Holstein. Da hat er eine Studie gemacht über Wirkungsanstrengungen demografischen Wandels auf die sozialen Sicherungssysteme in Deutschland. Und wenn Sie die Zahl auf 2040 und 60 hochrechnen, dann muss man leider sagen, dass die Entwicklung dahin gehen wird, dass das Rentenniveau wird sinken. Der Rentenversicherungsbeitragssatz wird dann erheblich steigen. Also die Daten der Rentenversicherung, die ich vorgeworfen habe, gehen nur bis zum Jahr 2030. Solange sieht noch alles relativ gut aus. Aber da, wo es wirklich kritisch wird, das wird in 20 Jahren sein. Und in 20 Jahren würde ich gerne den einen oder anderen für ihn noch leben sehen. Ja? Also so weit weg ist nun auch wieder nicht. Ja? Krankenversicherungsbeitragssatz wird sich erheblich erhöhen. Der Pflegeversicherungsbeitragssatz noch, der wird sich verdoppeln. Offensichtlich ist auch klar, warum. Und im Gesamtpaket werden die Sozialversicherungsbeiträge insgesamt bis zu mehr als die Hälfte des Einkommens ansteigen. Plus die Steuer. Achtung, plus die Einkommensteuer, plus die indirekte Steuer. Also schon heroisch. Ja? Also umsonst ist die Sozialsicherung, wenn man da nichts Strukturelles ändert, nicht zu haben. Und deswegen sein Fazit, die geringe Geburtenrate der letzten Dekaden und die steigende Lebenserwartung in den nächsten Dekaden kann durch steigende Geburtenraten, auch durch Wanderungsgewinne, also Migration, in realistischen Größenordnungen nicht kompensiert werden. Diese Verschiebungen sind da. Der demografische Wandel führt trotz sinkendem Rentenniveau zu erheblichen fiskalischen Belastungen, und Verteilungsfragen müssen neu gestellt und beantwortet werden. Das ist der Fazit. Und deshalb kommen wir jetzt zum... Hat jemand die Uhr da? Vielleicht zufälligerweise? Wir haben schon geredet. Jetzt habe ich noch so viel zu erzählen, das würde ich jetzt aber versuchen, versuche mal ein bisschen, also Zukunftsfahrt. Ich mache es mal ein bisschen knapp. Also, ich werde jetzt noch ein paar, Viertelstunde, kann ich mir noch nehmen, Ja? Ist okay. Also bis der Kaffee kommt, rede ich noch. Und dann. So, also ich will was erzählen zum, wie kann man überhaupt in der Zukunft nachdenken? Das ist ja überhaupt ein Thema, ich bin ja auch sozusagen von meinem Beruf her auch Zukunftsforschung. Ich leite das Kurs jetzt über Zukunftsforschung in Berlin 4 Jahre lang. Wir machen selber meinen Institut jetzt in Siegburg seit 32 Jahren, machen wir seit Jahren Zukunftsforschung. Das heißt, was heißt das überhaupt? Das kann ich jetzt nicht im Detail sagen. Was wir im Prinzip machen, wir entwerfen zum Beispiel Zukunftsszenarien auch mit Menschen zusammen, also mit den Beteiligten, je nachdem, um wen es geht. Ob es eine Firma ist, ein Land, geht was auch immer. Und beim ersten Projekt, was ich gerade erwähne, haben wir mit dem Diakonischen Werk in Schleswig-Holstein, der größte Wohlfahrtsverband, überlegt, wie die Altenhilfe der Zukunft aussehen kann. Und also wie kann man es überhaupt machen? Und nur ein Beispiel, und jetzt sind wir ja nicht die Einzigen, die über Zukunft nachdenken, nämlich, wie kann man zum Beispiel überall alt werden? Da haben Sie von diesem Bild schon mal was gesehen. Sustainable Development Goals. Die Vereinten Nationen haben vor 3 Jahren einen Beschluss gefasst. Agenda 2030 haben sie genannt. Ziele für nachhaltige Entwicklung. Und das Interessante ist, das allererste Ziel dieser nachhaltigen Entwicklung ist für die, das ist eine Kombi aus sozialen und ökologischen Zielen, denen sich alle Mitgliedstaaten unterworfen haben und die in allen Mitgliedstaaten mittlerweile umgesetzt werden müssen. Also überall haben sie Einheiten, die es jetzt umsetzen und auch permanent überwachen. Das kriegen die meisten Leute nicht so richtig mit, aber es läuft tatsächlich. Und eins der zentralen Ziele ist keine Armut. Also, und keine Armut heißt natürlich was anderes in einem Land wie Bangladesch als wie in Norwegen, das ist klar. Aber das heißt doch nicht, dass es in Norwegen keine Armut geben kann. Deshalb ist es ein Thema, was die ganze Welt betrifft. Will ich aber nicht weiter vertiefen, nur andeuten, also wir bewegen uns, und da geht es auch um die Zukunft, um die langfristige Entwicklung. Und eines der Ergebnisse war, das fand ich interessant, war, dass ein Grundeinkommen, kann man gar nicht erkennen, Entschuldigung, das war gleich, weil hier sehe ich immer alles. Also die Idee war, dort werden dann so ein Szenario entwickelt mit den Leuten zusammen, öffentliche Befragungen, Zukunftsworkshops. Ein Thema war, ein Grundeinkommen schafft die Altersarmut ab und eine erneuerte Generation verträgt die Altenhilfe. Wir reden es deswegen, weil in der Tat die Leute, wenn sie dann sich Zeit nehmen und sprechen, was halten wir eigentlich für unverzichtbar, dann sind die Leute da fest überzeugt, dass sowas wie Armut abgeschafft gehört. Das ist nicht gut. Wenn jemand trotzdem arm sein will, soll er eben arm sein. Aber die Gesellschaft soll dafür sorgen, dass man nicht arm sein muss. Das ist die Idee. Was heißt das jetzt konkret? Und dann hat die Landesregierung im letzten Jahr Schleswig-Holstein eine Ausschreibung gemacht. Das hat in ihrem sogenannten Jamaika-Koalition. Die haben ein Projekt auf den Weg gebracht. Das nennt sich Zukunftslabor Schleswig-Holstein. Wir haben die wissenschaftliche Koordination und Begleitung übernommen. Ich leite das. Und im Detail ist das nicht so interessant, aber ein Punkt nicht unwichtig, Literaturstudien haben wir gemacht und wir schauen auch mal in andere Länder, weil deren Frage war, wie soll langfristige Entwicklung des Sozialstaats aussehen? Und spielt Bürgergeld, Grundeinkommen dabei eine Rolle? Also wir sollen jetzt nicht nur Grundeinkommen anschauen, sondern aber das Grundeinkommen endlich auch mal anschauen. Also mal schauen, welche Optionen gibt es eigentlich für die langfristige Sicherung? Dürfen nicht vergessen, es ist CDU, FDP, Grüne. SPD ist nicht dabei, das heißt, ich habe es mit einem FDP-geführten Sozialministerium zu tun, auch eine sportliche Herausforderung, weil die FDP ja nicht typischerweise Sozialminister stellt. Und das heißt, es ist schon, aber Sie sind es mal für ein Bürgergeld. Aber was Sie darunter genau verstehen, das ist auch nicht immer ganz klar. Also jedenfalls die Idee ist, wir arbeiten da was dran und ich will Ihnen weitere Gedanken davon erzählen, weil die vielleicht doch auch für Sie interessant sind. Also wenn Sie mal gerade bei Reformszenarien, wir haben am Laufen einen Workshop, jagt dem anderen, deshalb aber kurz einen kleinen Schritt raus. Vielleicht haben Sie schon mal was davon gehört, von der Idee Grundeinkommen. das nicht weiter? Warum geht das nicht weiter? Hat sich es aufgehängt, der Große, Ihr Gerät?
Nee, wir sehen noch.
Es geht. Entschuldigung, ich sehe. Okay, sorry. Also, wir haben so was zum Thema Grundeinkommen gehört. Da gibt es jetzt mittlerweile auch so Marktforschungsüberlegungen. Hier eine Marktforschungsinstitut hat gefragt, wie viele der Leute, 67% der Deutschen, seien mit dem Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens vertraut. Na, das halte ich für kühn. Also von meinen Studierenden sind es keine 67%. Aber immerhin 48% halten es angeblich für sinnvoll. Die Niveauvorstellungen sind eigentlich ziemlich divergierend. Die einen sagen, es sollen 750 Euro betragen, andere sagen, es sollen 1600 Euro betragen. Also das ist manchmal eine weitreichende Auswirkung, je nachdem. Also das hat eine Marktforschungseinrichtung gefordert, ein Institut aus Erfurt, das INSA-Institut, hat sich mit der Frage auch beschäftigt. Es haben auch eine Befragung gemacht, das vor genau vor einem Jahr. Da stimmen zum Beispiel, je nach Altersgruppe, ne, bei den ganz Jungen sind es bloß 38% und bei den Alten sind es auch ein bisschen weniger, bei den Leuten ab 65, aber 53% stimmen zu. 30% der Alten, bleiben wir jetzt mal hier bei uns, 30% stimmen nicht zu. 14% wissen nicht und 3% wissen noch weniger als nichts. Das heißt also, wir haben erstaunlich viele Zustimmung, was immer das genau heißt. Na, immerhin, das ist ja nicht uninteressant. Es gibt solche Befragungen übrigens auch für Europa, also es gibt viele solche Befragungen. Die Ergebnisse sind eigentlich, finde ich, immer ganz erstaunlich. Das Ganze für Europa, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat so eine Befragung gemacht, hat also das Sozioökonom der European Social Survey Daten ausgewählt, kann man die Zahlen nicht genau erkennen, aber Deutschland sehen Sie im Ost und West. Im Osten stimmen mehr für ein Grundeinkommen, das ist etwas mehr als 50%, im Westen nur etwas mehr als 40%. Was immer Zustimmung zur Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens im Vergleich. In Litauen übrigens sind es fast 70%. Ja. Norwegen übrigens erstaunlicherweise gerade 30%. So, jetzt wissen Leute, nur was die Leute sich jetzt wirklich denken, wenn sie so eine Frage beantworten, wissen wir natürlich nicht. Ja. Ich kann Ihnen nur ehrlich sagen, ich beschäftige mich mit diesen Fragen seit vielen Jahren und weiß, dass man sich damit etwas sehr Verschiedenes vorstellen kann. Sehr unterschiedlich. Ja? Und je nachdem, was man sich darunter vorstellt, ist man natürlich eher dafür oder eher dagegen. Also wir sind ja auch Stimmungswesen. Also wir sind ja nicht alle Wissenschaftler. Und selbst wir Wissenschaftler, wenn ich ehrlich bin, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass meine Wahlentscheidungen bei irgendwelchen Wahlen immer rein wissenschaftlich begründet sind. Ja? Oder alle meine Konsumentscheidungen oder Partnerentscheidungen. Also die reine wissenschaftliche Lebensführung schafft man ja gar nicht. Also wir haben ja auch Gefühle, Emotionen. Und die Emotionen stammen aus irgendwelchen Interpretationen und Deutungen, die wir halt uns angeeignet haben, was wir halt intuitiv für gerecht halten. Und sowas muss man im Hintergrund sehen. Trotzdem interessant, ich finde es trotzdem interessant, erstaunlich hohe Zustimmung in vielen Ländern. Und hier, das möchte ich hier verweisen, wer sich von Ihnen für dieses Thema interessiert, da gibt es wirklich was Interessantes. Es gibt eine Initiative, die nennt sich meingrundeinkommen.de. Mittlerweile sind es 150.000 Leute, die sich daran finanziell beteiligen und die zahlen sozusagen ein Grundeinkommen. Im Grunde ist es eine Lotterie, was die machen. Die machen eine Lotterie. Aber das Buch lohnt sich zu lesen. Ich hab es erst ein bisschen für albern gehalten, dass ich ganz ehrlich bin. Ich bin beschäftigt, ich fand es. Aber als ich es gelesen habe, möchte ich sagen, ich habe mich mit den Leuten auch getroffen, die es geschrieben haben, Michael Buhmeier und anderen. Das ist schon eine interessante Überlegung. Weil was bedeutet es, wenn du jetzt nicht im Alter, das haben sie alle ein Grundeinkommen, mindestens. Was ist, wenn du in deiner Lebensphase plötzlich die Freiheit hast zu entscheiden? Ja, du hast nur ein Grundeinkommen. Okay, das reicht für viele wohl nicht aus, ein Grundeinkommen. Aber du hast plötzlich die Frage, was heißt es, wenn du jetzt, wenn du nicht behaupten kannst, du machst es nur aus Not? Was heißt das für dein Leben, für deine Berufsentscheidung? Und das finde ich eine wichtige Frage, eine sehr interessante Frage. Ja, auch intellektuell interessante Frage. Ja, also auch für Gewerkschaften übrigens eine interessante Frage, weil deswegen haben die Gewerkschaften immer Streikkassen gegründet früher, damit man überhaupt sich was leisten konnte, damit man sich den Widerstand leisten konnte. Das ist Streikkassen und Grundeinkommen nicht das Gleiche. Ich will trotzdem aber sagen, ich habe es mit sehr, war sehr angetan, als Wissenschaftler nicht so berauschend, aber für mich fand ich es sehr interessant. Jetzt komme ich zum Schluss, ich bin fast schon in der Schlusskurve. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz innehalten. Ja, wenn wir jetzt irgendwas in diese Richtung machen wollen, in welchem Umfeld bewegen wir uns eigentlich? Jetzt könnte ich jetzt eine lange was zu diesem ganzen Kapitel dazu erzählen. Ich will es mit einem Schaubild begnügen, mit einem einzigen Gedanken begnügen. Wir müssen uns bewusst machen, dass unser heutiger Sozialstaat nicht einfach nur ein globales Irgendwas ist, sondern dass er systematisch aufgebaut ist. Und in den meisten Lehrbüchern finden Sie Versicherung, Versorgung, Fürsorge. Als klassische drei Typen der deutschen Sozialsicherung. meinen Büchern, in meiner Nähe, es gibt eigentlich drei Typen, vier Typen. Es gibt nämlich noch einen Typus, den es in Deutschland bisher fast nicht gibt, nämlich die Bürgerversicherung. Die sich systematisch von den anderen unterscheidet. Weil in der Bürgerversicherung sind nämlich alle drin. Die Bürgerversicherung wird in der Regel über steuerähnliche Beiträge finanziert, nicht über Beiträge auf Arbeitnehmereinkommen. Sondern über steuerähnliche Beiträge, die alle, die teilweise auch auf Einkommens-, auf Vermögenseinkommen erhoben werden. Und eine Bürgerversicherung, und wir haben aber sowas in einem Punkt, haben wir eine Art Bürgerversicherung, nämlich im Bereich der Pflegeversicherung. Das ist das einzige System in Deutschland, wo auf der Leistungsseite sowohl die Privatversicherten wie die gesetzlichen Versicherten denselben Rechtsregularien unterliegen. Das einzige System in Deutschland. Und wir haben ansatzweise eine Vorüberlegung gehabt beim sogenannten Gesundheitsfonds. Als damals vor 15 Jahren eine Diskussion in Deutschland stattfand, Leipzig, Parteitag der CDU, Angela Merkel war sehr dafür, die Krankenversicherung in eine Kopfpauschale zu verwandeln. Können Sie sich heute kaum mehr daran erinnern. War damals ein großes Bohai. Ja. Was übrig geblieben ist von der Diskussion war die Einführung eines Gesundheitsfonds. Sämtliche Einnahmen aus den gesetzlichen Krankenversicherungen fließen in den Gesundheitsfonds und werden von dort auf die gesetzlichen Krankenkassen verteilt. Also strukturell ist sowas wie eine Bürgerversicherungstopf eigentlich nur für die gesetzlichen Kassen, nicht für die privaten. Aber sozusagen das ist da, das ist das System. Und jetzt die Frage, je nachdem, was man anschaut, je nachdem, aus welchem System heraus man denkt, ergeben sich natürlich ganz unterschiedliche Lösungsperspektiven. Also was halte ich fürs Zentrale? Ich will nur ein Beispiel geben. Da komme ich dann zur Lösung. Manche sagen, wir können eigentlich, wenn wir das Thema Armut absichern wollen, das Thema nur über das Sozialhilfeprinzip, das Fürsorgeprinzip lösen. Also was wir heute Grundsicherung nennen, auch für die Menschen in der gesetzlichen Rentenversicherung. Oder der grüne Habeck hat mal so ein Modell Garantieversicherung vor, Garantiesicherung vorgeschlagen. Also wir lassen alles so, wie es jetzt ist, machen, aber modernisieren die Sozialhilfe, so wie sie mit Hartz IV auch schon modernisiert worden ist. Weites Feld, Hartz IV erscheint, Sie haben es alle nicht kennengelernt, aber viele haben es kennengelernt und Hartz IV erscheint vielen Leuten schlecht. Ist es auch meiner Meinung nach, ist es nicht besonders glücklich gelaufen, überhaupt nicht glücklich. Aber der Wunsch, durch Hartz IV die Kosten zu senken, was der Wunsch war der damaligen Regierung, hat sich nicht erfüllt. Sondern die Kosten für die Grundsicherung stiegen durch Hartz IV um fast 15 Milliarden. Ja? Das heißt, eine solche Rationalisierung, nämlich Hartz IV war eine Rationalisierung gegenüber der früheren Sozialhilfe auf kommunaler Ebene, weil es eine Bundesleistung. Die sogenannte Non-Take-Up-Rate, also die verdeckte Armut, sank etwas, weil natürlich mittlerweile fast alles beantragt haben. Also stiegen auch die Kosten. Also muss man als Hintergrund wissen, wir sind nicht überfordert, aber man kann aus dem Fürsorgedenken machen, man kann natürlich aus dem Versorgungsdenken machen. Man kann sagen, wir zahlen jedem Bürger einfach ein Geld. So wie man zum Beispiel allen Kindern. Zum Beispiel Kinder haben bei uns ein Grundeinkommen. Und zwar ein sogenanntes partielles Grundeinkommen. 50% etwa der Kosten der Kinder, das haut nicht ganz hin, aber 50% laut Mindestbedarfe vom Bundesverfassungsgericht festgelegt, ne, sozusagen die Pfändungsgrenzen und so weiter, 50% werden als Kindergeld ausgeschüttet. Und zwar völlig unabhängig davon, ob die Kinder Danke sagen. Ja. Keine Prüfung, keine Arbeitsprüfung, nichts. Ne, einfach so, jedes Kind bekommt dieses Grundeinkommen für Kinder. Also so nach dem Prinzip könnte man sowas ja auch machen. Das ist ja auch so eine Diskussion. Oder Sie können es nach der Bürgerversicherung machen, da komme ich jetzt. Ich komme jetzt zu meiner eigenen Idee. Ich bin der Meinung, man könnte sowas lösen. Ich will jetzt wenigstens kurzer Werbetrailer von 2 Minuten. Ich bin der Meinung, man könnte nämlich das Ganze so machen, wie es die Schweizer machen. Die Schweizer haben nämlich eine Bürgerversicherung eingeführt, durch eine Volksabstimmung wohlgemerkt. Und das könnte man jetzt auch machen. Ich weiß, in Deutschland ist man unendlich weit davon entfernt. Und das, was ich jetzt gleich vorschlage, wird vermutlich nie passieren. Aber wenigstens im Kopf kann es mal passieren. Und stell mal vor, es würde so passieren. Was würde es bedeuten? Das als Gedankenspiel. Ja? Sie würden also eine Grundeinkommensversicherung einlösen, Sie würden also die Sozialversicherung zu einer Bürgerversicherung machen und würden sozusagen dieses Prinzip, was die Schweiz macht, nämlich, das müssen Sie auf alle Einkommen ohne Beitragsbemessungsgrenze, einen Beitrag zahlen, die sogenannte Alters- und Hinterlassenenversorgung, etwa 10% Beitrag ist das, ohne Beitragsbemessungsgrenze, dafür gibt es mindestens eine Grundrente und maximal das Doppelte. Das ist die Idee der Schweiz. Dann darüber hinaus im Bürger gibt es dann eben betriebliche Absicherung und private Absicherung. Aber diese Alters- und mindestens Minimum Grundrente, maximal das Doppelte. Deswegen würde dieses Prinzip auf alle Geldleistungen auswirken. Dürfen wir nicht vergessen, Die Rente macht mindestens 2/3 aller Geldleistungen aus. Die Rente ist der größte Block. Wenn man würde es machen. Ich habe mal ein Gutachten gemacht für die Konrad-Adenauer-Stiftung der CDU. Damals, als Dieter Althaus Ministerpräsident war, hat er mal so eine Idee eines Bürgergeldes vorgestellt. Das haben wir damals berechnet, dieses Modell. Und eben vor dem Hintergrund komme ich zu solchen Überlegungen. Hier, wenn man sowas machen würde, so eine Versicherung würde 17% kosten, Beiträge, eins ohne Beitragsbemessungsgrenze. Das ist eine Art Sozialsteuer. Ja? Na, dafür hätten wir, und dann bleibt noch die Kranken- und Pflegeversicherung, aber sonst, das würde alle anderen Versicherungen abdecken. Ich will das jetzt nicht im Detail, aber meine Idee ist, Leute werden einfach immer gleich behandelt. Du hast immer das Recht, mindestens auch wenn du jetzt krank bist, arbeitslos bist, alt bist, mindestens Recht auf das Grundeinkommen, wobei im Alter nur 20% Zuschlag entstehen, weil im Alter, die Renten eben, erwartet man nicht, dass jemand erwerbstätig ist, also müssen sie etwas höher angesetzt sein, dafür spricht auch systematisch einiges. Die Pointe ist, wenn jemand nichts von diesen Tatbeständen hat, also jemand ist weder arbeitslos noch krank, sonst irgendwas, will sich auch nicht arbeitslos melden, dann kriegt er trotzdem ein Geld, so wie bei uns heute die Studierenden. Nämlich BAföG für alle, habe ich das genannt. 50% ist Zuschuss und 50% ist Darlehen. Dann kommen meine linken Freunde immer und sagen, ja, wenn jetzt jemand 30 Jahre lang zum Beispiel nie keinen Job findet und immer damit leben muss, hat er in 30 Jahren dann vielleicht 80.000 Euro Schulden. Dann sage ich, na gut, und dann stirbt er, sagte mein linker Freund. Dann sage ich, aber es soll Leute geben, die sterben mit 80.000 Euro. Soll es echt geben. Ja, manche sogar noch mit mehr. Ja? Das heißt also, ich will jetzt nur das jetzt ein bisschen Gedankenspiel, aber die Idee ist dafür zu sagen, ich versuche möglichst universell alle abzusichern und die Sonderfälle, die es immer geben wird, die behandle ich in einem System, was trotzdem auskömmlich ist, was trotzdem den Leuten Respekt zollt, ne? Was sie aber auch nicht übermäßig gut behandelt. Ja, auf das erhöht dieses Gerechtigkeitspotenzial, ist meine Vermutung. So, und jetzt sind wir schon am Schluss. Jetzt sind wir beim Schluss, was wir in Schleswig-Holstein gerade diskutieren. Falls es Sie interessieren sollte, können Sie auch gehen zu unserer Homepage. Wir diskutieren vier verschiedene Modelle. Das eine ist das Recht, ist das, was ich gerade vorgestellt habe, die Grundeinkommensversicherung. Das ganz linke ist die sogenannte Negativsteuer. Für die Experten unter Ihnen haben wir vielleicht schon mal was davon gehört. Daneben ist das bedingungslose Grundeinkommen, wo man Geld bekommt. Und das rechts daneben ist das Nummer 3, ist das, was ich gerade beschrieben habe, mit dem Sozialhilfeprinzip, also eine Grundsicherung. Und jedes dieser Prinzipien hat Stärken und Schwächen. Jedes davon. Und was langfristig das Richtige ist, wenn wir diskutieren, in einem Jahr habe ich genau, dreiviertel habe ich die genauen Zahlen, was es jeweils kostet, was, wenn man das macht. Wir berechnen es mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, machen wir jetzt gerade eine Mikrosimulation, das starten wir in Kürze. Weil darauf kommt es ja an, was kostet es dann wirklich? Kann man es sich wirklich leisten? Ist es günstiger als das jetzige System? Oder ist es vielleicht das jetzige System doch das Überlegene? Um diese Fragen zu diskutieren, das wollen wir. Ich bin froh, dass Sie mich eingeladen haben, jetzt hier nach dem Mittagessen mit vollem Hirsch im Bauch. Nein, nicht alle. Manche haben also sich einen Fisch gegönnt, ne? Sich sowas anzuhören. Einen letzten Gedanken, einen inhaltlichen Gedanken. Erich Fromm. Vielleicht haben Sie von ihm schon mal gehört. Erich Fromm hat einen schönen Namen. Fromm ist ein Psychoanalytiker gewesen. Gehört jetzt mal kritisch zur Frankfurter Schule, hat viele gute Bücher geschrieben, ein sehr schönes Haben oder Sein, was ich in meiner Jugend gelesen habe mit Begeisterung oder verschiedenen. Also, und der hat mal vor über 50 Jahren was über das Grundeinkommen geschrieben. Und der hat gesagt, ich will den zentralen Gedanken sagen. Wir sind heute eigentlich gar nicht in der Lage, uns mental auf eine Welt einzustellen, die eigentlich eine Welt des Überflusses ist. Wir leben heute nicht mehr in einer Welt des Mangels. Aber unsere sozialen Institutionen sind immer noch so angelegt, als ob wir in einer Welt des Mangels leben. Und das ist ein Fehler, weil es bestimmte Gruppen massiv benachteiligt. Und wenn wir das berücksichtigen, dass wir sozusagen diesen Wohlstand, den wir haben, auch jeden zukommen lassen, also ein Stück weit Sozialismus könnte man das nennen, ja, ein Stück weit Sozialismus zulassen, der jedem zugutekommt, dann wäre unsere Welt womöglich eine bessere Welt. Das kann man aber nicht gegen die Menschen herstellen. Die Schweizer machen das ganz geschickt. Wie hin, was wählen? Die Schweiz haben schon vor 3 Jahren eine Volksabstimmung zum Grundeinkommen gemacht. Die ging schief aus, das Grundeinkommen wurde abgelehnt. Ja, aber die Richtung ist richtig. Sie müssen die Leute fragen. Sie können, wenn Sie solche Reformen einführen wollen, können Sie nicht irgendwelche Wissenschaftler im Elfenbeinturm durchsetzen, sie können es ausdenken, aber sie können es nicht durchsetzen. Sie müssen die Leute erreichen. Und jetzt hoffe ich, dass ich nicht komplett an Ihnen vorbeigeredet habe. Wir kommen ja nachher ins Gespräch, wenn wir den Kaffee bekommen haben, nehme ich an, oder? Sollen wir so machen? Dass wir jetzt eine kurze Durchatmenpause machen? Dann danke ich Ihnen vielmals für Ihre heroische Aufmerksamkeit. Danke.